Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich begrüße euch und Sie alle recht herzlich im Gottesdienst, egal ob hier anwesend oder am Telefon, Laptop, Handy, Fernseher. Herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Wir wollen diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser lieber Bruder Lothar wird uns später die Predigt halten zum Thema Fürchte Gott, dass du dich nicht fürchten musst. Und ich hatte mir dazu Gedanken gemacht. Jetzt habe ich nur irgendwo meinen Zettel liegen lassen. Ach nee, hier liegt er ja, ganz groß. Genau, ich habe mir Gedanken gemacht über die Tageslosung, habe aber irgendwie die falsche rausgesucht. Ich möchte euch erst mit der richtigen grüßen. In Jesaja 58, Vers 1. Erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit. Und in Galater 4, Vers 9 steht, nun, da ihr Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie werdet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ich weiß nicht wie, ich habe kein Losungsbuch zu Hause, ich habe gegoogelt, was die Losung wäre. Und ich kam zum Vers aus Jesaja 2, Vers 12. Da steht, ein Tag des Herrn der Herrscharen kommt über alles Stolze und Hohe und über alles, was sich erhebt, und es wird niedrig sein. Das war für mich, dachte ich erstmal, doch ein herausforderndes Wort. Wenn man drüber nachdenkt, wo man selbst stolz ist, ich glaube, ich bin es zu oft. Ich gehe davon aus, ich habe einen Beruf, der stolz machen kann. Ich mache generell sehr viel Gutes, was stolz machen kann. Aber um bei der Bibel zu bleiben, müssen wir halt auch sagen, wie es in Johannes 1, im 1. Johannes 1, Vers 8 steht. So wir sagen, wir haben keine Sünde, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und wenn wir uns erforschen und drüber nachdenken, wie es um uns steht, und was alles doch geschieht, dann wissen wir, dass wir Vergebung brauchen, dass es keinen Grund gibt, stolz zu sein, dass wir uns unserer nicht rühmen können, sondern nur unserem Gott uns rühmen können und der Vergebung, die wir bekommen. Und im Lehrtext, den ich gefunden habe, aus 1. Petrus 5, 5b, steht, alle miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und bevor ich mir selbst dazu Gedanken gemacht habe, kam mir ein Lied in den Sinn und das möchte ich einmal vorlesen. Das ist die 338. Und da heißt's: Nimmst du mich noch einmal an? Herr, ich habe so viel getan. Gegen deinen Willen, gegen deinen Rat. Hat deine Liebe nicht vielleicht ihre Grenzen jetzt erreicht, und du kannst nicht mehr verzeihen, was ich tat. Ging ich auch zuerst nur kleine Schritte fort von dir, so spür ich zwischen uns jetzt die Unendlichkeit. Und um jede Stunde ohne dich, alle Tage fern von dir, alle eigenen Wege, tut es mir heute leid. Ja, diese Frage, die da aufgeworfen wird mit dem Wiederangenommenwerden, die sehen wir in der Bibel oft beantwortet, wenn wir an den verlorenen Sohn denken. Und auch als Bibelstelle möchte ich weiß, es sind viele Bibelstelle, aber ist der drauffolgende zum 1. Johannes 1, Vers 8, im 9er steht nämlich, so wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und zu guter Letzt ein Vers, der mir ganz wichtig ist, der gefühlt manchmal ein bisschen untergeht. Johannes 3, Vers 17. Johannes 3, Vers 16 kennen wir, denke ich, alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und im 17er steht, denn er ist nicht auf die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Ich denke, es darf uns einladen zur Demut. Es ist kein Niederdrücken, kein verurteilt werden, sondern ich darf zu Gott kommen, wie ich bin. Kommt auch in dem Lied in der letzten Strophe. Ich darf zu Gott kommen, wie ich bin und darf ja, Vergebung erfahren. Ich möchte die Bekanntmachungen für die kommende Woche. Zum einen haben wir die Woche die Bibeltage vom 18. bis zum 21. November mit dem Joachim Rohrlack. Es liegen draußen noch ganz viele Einladungen aus, die mitgenommen und verteilt werden dürfen. Das Hygienekonzept entspricht dann der jeweiligen Verordnung, die bis dahin geschieht. Am nächsten Sonntag dann um 10.30 Uhr auch wieder Gottesdienst mit Abendmahl. Aber vorher am Mittwoch noch Teamkreis um 18 Uhr, die Jungschar am Freitag um 16 Uhr und der Krabbelkreis auch mittwochs um 15 Uhr. Herzliche Einladung. Bitte? Ah ja, und diese Woche findet die Bibelstunde entsprechend nicht statt, weil dann die Bibeltage ja sind. Genau. Dann möchten wir eingangs zusammen singen das Lied 258, Strophen 1 und 2. Vergiss nicht zu danken. Ich komme zur Schriftlese, ist der Psalm 34. Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vor sich trieb und er wegging. Ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Als einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert um die her, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut. Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schreien. Das Angesicht des Herrn steht wider alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrotte von der Erde. Wenn die Gerechten schreien, So hört der Herr, und er rettet sie aus aller ihrer Not. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alles seine Gebeine, dass nicht eins zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten, und die den Gerechten hassen, fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Soweit die Schrift. Gleich kommt das Lied vor der Predigt. Vorher möchte ich aber noch einladen, dass nach diesem Lied Kindergottesdienst stattfindet. Herzliche Einladung. Und vor allem möchte ich noch mit uns beten. Vater, hab Dank für dein gutes Wort, das du uns geschenkt hast in Jesus Christus, dass wir doch wissen dürfen, wie es du um uns meinst und welchen guten Plan du mit uns hast. Wir bitten dich, mach du doch uns jetzt still und lass uns hören, was du uns zu sagen hast. Uns hier unten, den Kindern oben, segne du bitte alles Reden, sprich du durch die, die sprechen, und hilf uns allen zu hören. Mach unsere Ohren und Herzen weit und nimm alles, was uns von dir trennt und was uns hindern will, dir zuzuhören. Herr, wir bitten dich um deinen Segen in der Predigt, um deinen Segen in der Woche und Bewahrung. Wir bitten dich für unsere Nachbarn, für unsere Freunde, dass auch sie von deinem Wort hören dürfen. Wir bitten dich für die Welt, dass sie dein Wort hören darf und dich erkennt. Wir bitten dich für die Welt, dass wir dieses Coronavirus doch bald überstanden haben, dass wir uns auch wieder körperlich frei bewegen können und es darum nicht sorgen müssen. Wir bitten dich, dass du bei denen bist, die in Krankenhäusern liegen, allein und einsam, zum Genesen oder zum Sterben. Sei du ihnen nahe und lass ihnen doch deine gute Nachricht nahebringen. Sei du bitte bei unseren Geschwistern weltweit, die sich nicht so einfach treffen können wie wir, versteckt im Geheimen sich treffen müssen. Bewahre du sie und schenk ihnen Kraft und Mut an jeder Stelle, wo sie sein müssen oder sein dürfen. So jetzt auch uns. Segne du bitte das Reden und das Hören. Amen. Wie gesagt, nach dem Lied dürfen die Kinder nach oben. Aber jetzt singen wir das Lied 385, die Strophen 1 und 2. Fürchte dich nicht, denn du bist mein.
Ja, fürchte Gott, auf dass du dich nicht fürchten musst. Vielleicht ein bisschen ein komischer Satz, fürchte Gott, auf dass du dich nicht fürchten musst. Also, wie ist das zu verstehen? Dem möchten wir heute ein bisschen nachgehen, diesem Gedanken. Und der Psalm 34, den der Samuel uns gelesen hat, der spricht ja ganz viel von Gottesfurcht. Und tatsächlich Wenn wir das Alte Testament betrachten, finden wir zuhauf diesen Aufruf, fürchte Gott. Also, du sollst den lebendigen Gott fürchten, im Sinne von ehren, achten, verehren. Und fürchte keine fremden Götter. Das deutet auch schon klar an, worauf es hingeht, dass diesem lebendigen Gott gedient werden soll und nicht anderen Göttern. Also in diesem Sinne ist diese Gottesfurcht immer wieder ausgedrückt im Alten Testament. Fürchte, ehre, achte den lebendigen Gott. Ich weiß nicht, ob ihr das auch zu Hause habt. Es gibt so eine schöne Sammlung vom Charles Haddon Spurgeon über die Psalmen Davids. Die Schatzkammer Davids wird es genannt bei Spurgeon, der ja der Fürst der Prediger war. Und da findet man ganz viele recht interessante Zitate zu jedem Psalm von den Männern des Glaubens, auch aus den Jahrhunderten davor. Und eines zu dem Psalm 34 hat mich immer schon sehr beeindruckt. Das ist von Petrus Lombardus. Und das möchte ich euch doch sagen, was er über die Furcht denkt. Es gibt vielerlei Furcht, sagt Petrus Lombardus. Einmal gibt es die weltliche Furcht. Weltlich ist unsere Furcht, wenn wir uns zu sündigen scheuen, bloß weil wir dadurch gewisse irdische Annehmlichkeiten verlieren und uns gewisse Nachteile zuziehen würden. Also ich sag's mal in unserem Jargon heute, wenn ich Angst hätte, in den Knast zu müssen oder eine hohe Strafe zahlen zu müssen, weil ich etwas verbrochen habe. Die zweite Furcht, sagt er, ist die knechtische Furcht. Wenn wir uns vor der Sünde fürchten, bloß weil wir die höllischen Qualen schrecken. Also Furcht aus Angst, dass dann etwas Schlimmes passiert mit mir einmal in der Ewigkeit. Die dritte Furcht ist die Furcht, die unvollkommen ist. Wenn wir uns zu sündigen fürchten, bloß weil wir die himmlische Seligkeit einbüßen müssten. Also Angst, dass ich da nicht bekomme, auf was ich ja eigentlich hoffe, dass im Himmel mal alles viel schöner wird wie hier. Aber wenn ich mich nicht dran halte, dann werde ich das vielleicht nicht bekommen. Eine knechtische Furcht, eine unvollkommene Furcht. Und jetzt die kindliche Furcht, wie er sie beschreibt, sehr schön. Kindlich endlich ist unsere Furcht, wenn unsere alleinige Sorge ist, wir könnten den Gott beleidigen, den wir von ganzem Herzen lieben. Wir könnten den Gott beleidigen, den wir von ganzem Herzen lieben. Freilich, diese Furcht kann nicht von heute auf morgen gelernt werden, sondern dazu bedarf es einigen und emsigen Studiums und eines guten Lehrers, des Heiligen Geistes als Lehrer. Sehr schön. Hier sagt Cassiodor, ist eine Frucht, die nicht gefürchtet, sondern geliebt sein will. Menschenfurcht ist voller Bitterkeit, aber Gottesfurcht ist voller Süßigkeit. Die eine führt hinunter zur Knechtschaft, die andere hinauf zur Freiheit. Über diese Furcht möchte ich ein wenig mit euch nachdenken, anhand von einem neutestamentlichen Text aus Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am See liegen, die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Schiff aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische. Und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten im anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen helfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Eine so schöne Szene, wie man sie beschrieben bekommt, man kann sich das richtig vorstellen, oder? Wenn man da jetzt so hineinhorcht in dieses Geschehen. Und ich möchte anhand von 4 Punkten mit euch durchgehen, diesen Text. Das erste ist, Jesus steigt ein. Jesus steigt ein. Das zweite, Petrus folgt dem Befehl. Das dritte, geh von mir aus. Und das vierte, fürchte dich nicht. Jesus steigt ein. Jesus steigt ein ins Boot. Ich habe so für mich gedacht, das ist eigentlich eine seltsame Szene. Die Fischer gehen raus, sie haben die Nacht durch gefischt, zwar nicht erfolgreich, die Netze sind trotzdem nicht mehr ganz in Ordnung. Sie fangen an zu flicken, in Ordnung zu bringen, was da zu tun ist. Das ist ja Tagwerk. Sie müssen eben die Netze wieder so weit in Ordnung bringen, dass sie sicher sein können, beim nächsten Fang schlupfen die Fische nicht durch, sondern die Netze halten auch was. Und dann kommt da dieser Jesus und geht einfach ins Fisch hinein, ins Boot hinein. Das Volk drängt, sie sind um ihn herum, ihm wird's wohl zu eng, er merkt, das wird immer dichter, er kommt gar nicht mehr richtig zu Wort. Wisst ihr, das ist ja interessant, wenn einer reden will, vor vielen reden will, dann stellt er sich nicht mitten hinein, sondern nach vorne. Nach vorne, so wie jetzt auch. Nach vorne, möglichst auf einen Hügel oder vielleicht ein bisschen entfernt über eine Wasserfläche, wo das getragen wird, das Wort, und dass man ihn hören kann. Und von Whitfield sagte man, dass man ihn über Kilometer hören konnte. So klar und laut hat er wohl gesprochen, Whitfield. Whitfield hat ja viel Außenversammlung gemacht. Also Wesley Whitfield, diese zwei großen Männer der englischen Erweckung. Und er hatte wohl eine gute Stimme, aber er hat sich auch immer erhöht hingestellt, dass man ihn auch hören konnte. Jesus sucht nun einen Platz außerhalb von dieser Menge. Ein Berg war vielleicht gerade nicht in der Nähe, er dachte, nein, ein Schiff und dann ein bisschen hinaus. Das wäre eine Möglichkeit. Wie selbstverständlich steigt Jesus also ein in das Boot von Simon, der später noch einmal genau erklärt wird, was für ein Simon es ist, als er bei Simon Petrus steht dann im 8. Vers. Wir haben ja auch einen Simon da, ne? Es könnte ja auch der Simon sein. Simon ist Simon, ne? Also es wird ganz klar gesagt, ist der Simon Petrus, dass man da weiß, um wen es sich handelt, um welche Person. Beim Simon Petrus steigt er ins Boot. Am Tag zuvor war er schon dort im Haus von diesem Simon. Er hatte die Schwiegermutter vom Fieber befreit und sie hat ihnen dann gedient, so heißt das da. Er war also kein ganz Unbekannter mehr. Das erste also ist, dass Jesus einkehrte bei ihm. Und das, glaube ich, ist auch das Erste und Wichtigste in unserem Leben. Dass Jesus einkehrt. Wohin kehrt eigentlich Jesus ein? Es gibt so ein altes Lied, ich weiß jetzt nicht, ob es Fies oder Jordan geschrieben hat, einer von diesen beiden. Da heißt es, wir haben Gott klein gemacht. Wir haben ihn verbannt aus unseren Büros, aus unseren Arbeitsstätten, aus unseren Fabriken. Wir haben Gott klein gemacht. Er darf noch so hier in der Gemeinschaft oder in der Bibelstunde drüben, da darf er noch so ein bisschen sein. Aber in meinem Alltag, da laufe ich meinen Weg. Da habe ich Gott klein gemacht, da nehme ich ihn nicht mit. Das will das ausdrücken. Und hier ist genau das Gegenteil. Jesus kommt ins Haus des Petrus. Ja, so wie es ist. Weiß nicht, ob alles aufgeräumt war, alles am richtigen Ort, ob Petrus sich vielleicht ein bisschen geschämt hat über das eine oder andere, wenn da dieser Rabbi reinkommt. Weiß nicht, wie es uns ginge, wenn Jesus in unsere Häuser käme, was er so alles sehen würde, wo er vielleicht fragen würde, naja, ist das am rechten Platz bei dir? Und er kommt an seinem Arbeitsplatz ins Boot hinein. Das war ja der Arbeitsplatz von einem Fischer. Da guckt er auch mit hinein, käme er mit auf die Baustelle, Daniel, war bei mir mit in die Fabrik. Und wird da mal schauen, wie es da zugeht. Oder bei dir in den Betrieb, wird mal schauen, wie du mit den Leuten umgehst, wie das so ist. Würde hineinschauen in unser Leben, Jesus möchte hineinschauen in dein Leben und hineinkommen in dein Leben. Er möchte nicht außen vor sein, sondern mittendrin. Dieser lebendige Gott will Gemeinschaft haben mit uns. Und nicht nur am Sonntag mal für ein Stündchen, sondern in unserem Leben. Letztlich in unserem Herzen einziehen. Er, der in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, aber machte sich selbst zu nichts, nahm Knechtsgestalt an, indem er Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch erfunden, heißt es im Philipperbrief von ihm. Ich habe darüber nochmal nachgedacht. Diese Szene, die wir jetzt lesen, ist nur möglich, weil Gott Mensch wurde, sich so klein gemacht hat. Diese Knechtsgestalt angenommen hat. Er konnte nur als Mensch in das Boot des Simon Petrus steigen und ihm so begegnen, in dieser Nähe. Gott hat sich ganz klein gemacht, um uns zu begegnen. Er wollte das so. Nur so konnte er dem Simon in dieser Weise nahe kommen. Oder wie es das Johannesevangelium so fein ausdrückt, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Seinen schönen, wunderbaren Gedanken, der mich immer wieder freut, wenn ich dieses Wort lese, seitdem ich das mal gehört habe vom Karl Heim. Wo Karl Heim sagt, es gibt nur einen einzigen, der in dein Herz einziehen kann und damit in das Seine kommt. Alle anderen kommen, wenn ich jetzt den Jürgen, was weiß ich, in einem psychologischen Gespräch oder wie auch immer, ganz arg ausquetschen würde, wird alles ausschütten, sein ganzes Herz, ich wüsste alles über den Jürgen, wäre es wie wenn ich als Eindringling in sein Herz käme, als Fremder. Er würde das wahrscheinlich auch als Bedrohung erleben. Er würde sagen, oh, was geht denn das alles an? Was muss ich dem das alles erzählen? Was will der noch wissen? Kennt ihr das? So ein Mensch so ausfragt. Und manchmal ist das bei Jugendlichen so. Ich weiß, unser Aaron hat manchmal zu der Mutti gesagt, du bist wie ein Detektiv. Du willst alles wissen. Und er wollte ja nichts sagen. Und da hat er oft auch nichts gesagt. Man möchte manche Dinge auch gar nicht offenbaren einem anderen, oder? Aber Jesus kommt in das Sein. Er kommt nicht als Fremder, nicht als Eindringling, nicht als Imperator, als Eroberer. Und er kommt hinein in das, was ihm schon gehört. Sehr schön, der Gedanke von Karl Heine. Er kam in das Seine. Nimm das Seine, nimmst du ihn auf. Jesus ist er schon eingezogen in deinem Leben, Haus, in deinem Herzen, in deiner Arbeit? Geht er mit dir im Alltag? Ist er Teil deines Lebens? Montags, Dienstags? Gehört er so ganz dazu? Hiob schreibt schön, wir werden ihn sehen, aber nicht als Fremden. Wir werden ihn einmal sehen. Jesus hätte alle Macht und Vollmacht gehabt, einfach in Besitz zu nehmen. Einfach sagen, gib mal dein Boot her. Er ist ja der Schöpfer Himmels und der Erde. Gib mal das Boot. Der Himmel und Erde erschaffen hat, hätte ohne ein Wort einfach in Besitz nehmen können. Ohne ihn gibt es ja überhaupt kein Leben. Aber wir lesen hier in diesen Versen, er aber stieg ein in eins der Schiffe, das Simon gehört, und ein kleines Wörtlein, bat ihn. Ein wenig vom Land hinauszufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge. Er bat ihn. Hat er das denn nötig, dieser Jesus zu bitten? Ach, das tut er oft. Das tut er oft, auch im Neuen Testament. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Da bittet ihr es, kommt doch her. Bleib doch nicht ohne mich. Bleib doch nicht fern. Er hätte es nicht nötig zu bitten, aber er tut's. Jesus dringt nicht mit Gewalt ein, nimmt nicht einfach in Besitz, sondern bittet den Fischer um den Platz im Boot um der Volksmenge das Wort auszuteilen und zu lehren. Und ich habe mir so gedacht, ach, für den Simon war das schon ein Vorrecht. Simon und die anderen, die waren ja mit im Boot, ja? Also die saßen direkt daneben und konnten direkt alles gut hören. Sie haben seine Mimik gesehen, wie er das, die Dinge erklärte, was er sagte dazu, seine Gestik, alles genau. Sie waren direkt daneben, im gleichen Boot. Spannend, wenn man Jesus so nahe kommen darf. Ganz nah bei diesem, der seine Stimme erschallen lässt, dass man hören darf. Nachdem er aufhört, zu der Volksmenge zu reden, da wendet er sich Simon zu. Und die Szene wechselt. Als aber er aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Merkt ihr, wie der Ton sich wechselt? Es ist keine Bitte mehr. Es ist ein Befehl, es ist ein Imperativ. Fahre hinaus, lasse die Netze hinab. Ja? So wie wenn du sagst: Leute, raus in den Wingert, heute wird gelesen. Ja? Nicht schlafen bis um 10. Um 7:30 geht's los, das ist wahrscheinlich noch früher. Da sitzen wir schon auf den Fahrzeugen, dass wir den Tag auch nutzen können. Heute gilt's. So ist dieser Imperativ Jesu. Fahre hinaus, lass die Netze hinab. Ist nicht mehr eine Bitte. Ist nicht eine Frage. Könntest du so nett sein, Almut, und heute Klavier spielen? Ja? Almut, spiel Klavier. Wir haben keinen anderen, wir brauchen dich. Und du spielst so schön. Ja, fahre hinaus auf die Tiefe, lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Keine Bitte, klare Anweisung, jetzt ist Gehorsam gefordert. Jesus will Simon in besonderer Weise begegnen. Gott hat etwas vor, einen Plan mit diesem Fischer Simon. Und jetzt ist die Stunde, in der Jesus einen Hinweis auf das zukünftige Leben des Simon geben will. Welch eine Tiefe, habe ich gedacht, des Reichtums unseres Gottes. Es ist nicht nur ein Gott, der uns ruft, sondern es ist auch ein Gott, der uns gebrauchen möchte. Einbaut in sein Reich. Sagt, ich habe mit dir was vor. Du wirst nicht umsonst gerufen zu mir, sondern ich habe mit dir was vor. Ein jedes Menschenkind, das der lebendige Gott ruft, ruft er auch in den Dienst. Ganz verschieden. Das muss auch nicht ich erklären. Das erklärt uns Gott, wenn wir ihn fragen. Wo ist mein Platz? Und da gibt's ganz verschiedene Arten. Nicht jeder ist derjenige, der eine Gruppe leiten kann. Manche ordnen sich fein ein. Die Mutter, die Schwiegermutter des Petrus, die hat an diesem Tag, als sie vom Fieber befreit wurde, einfach den Männern gedient, schlicht gedient. Wisst ihr, im Moment bin ich ja viel auf der Baustelle von meiner Tochter und vom Schwiegersohn. Und da sind wir den ganzen Tag am Knüppeln und Machen und gibt Arbeit. Ich hole mir jedes Mal ein paar wunde Finger. Immer tut mir ein anderer Finger weh, wenn ich abends heimkomme. Irgendwo schlage ich mir drauf oder schneide mich, wie das so ist, wenn man den ganzen Tag hantiert. Und eine Person, die hat auf der Baustelle fast noch nichts gemacht, mal ein bisschen zusammengekehrt. Das ist die Heidi. Aber sie hat jeden Samstag gekocht, Kuchen gebacken, Kaffee gebracht, Getränke, uns versorgt mit allem Möglichen. Jeden Samstag, ganz still gedient. Wisst ihr, es ist so verschieden, wie die Begabungen von Menschen sind und wie sie sich auch in der Gemeinde oder auch gegenüber anderen Menschen einbringen können. Wir sollen Zeuge sein, auf ganz verschiedene Art, wie Gott uns gebrauchen möchte. Aber Gott hat einen Plan mit uns, möchte uns gebrauchen, das ist sicher. Jetzt kommt das, wie reagiert denn jetzt der Petrus, der Simon Petrus drauf? Simon Petrus antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht, nichts gefangen. Der zweite Punkt. Petrus folgt dem Befehl, ist gehorsam. Obwohl er eigentlich sagt, macht doch keinen Sinn, wir sind platt, wir sind müde. Jetzt geht's eigentlich ans Netze flicken und nicht nochmal rausfahren. Jetzt ist mal gut. Man kennt das, wenn man so eine harte Nacht hatte und eigentlich denkt man, es ist ja nichts zu holen im Moment. Das ist ohne Erfolg, hat keinen Sinn. Ganze Nacht bemüht, nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Aber auf dein Wort will ich das Netz hinablassen. Der Fachmann im Boot war nicht der Mann, der im Hause des Zimmermanns Josef groß geworden ist, sondern das war der Petrus aus Bethsaida, der in Kapernaum sein Häuslein hatte, der von klein auf wohl an diesem See lebte, das Fischerhandwerk wahrscheinlich schon von seinem Vater übernommen hatte. Der war geschickt zum Fischen, der wusste, wann es Zeit ist, rauszufahren und wann nicht. Der direkt an diesem galiläischen Meer lebte, der vertraut war mit Wellen und Wind und Wasser. Aber es gibt Zeiten, in denen trotz aller Mühe man erkennen muss, heute ist nichts zu holen. Der See ist nicht leer gefischt, aber die Netze sind leer geblieben. Das gibt's manchmal, gell? Dass man denkt, es muss doch was da sein. Und man findet es nicht. Man findet es nicht. Jetzt aber kommt von Simon wirklich eine starke Aussage. Aber auf dein Wort hin. Warum ist das so bei ihm? Das habe ich mich gefragt. Wisst ihr, Glaube ist ja nichts, was wir aus uns her erzeugen. Glaube ist ja ein Geschenk. Das ist hochinteressant, dass gerade auch im Lukas-Evangelium diese Szene geschildert ist, als Petrus Jesus verleugnet, dreimal verleugnet, ehe der Hahn kräht. Da sagt Jesus im Voraus zu ihm, das wird passieren. Aber ich habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Ich persönlich glaube ja, dass ein jeder Glaube, der auf dieser Erde entsteht, deswegen entsteht, weil gebetet wird. Das ist mein persönlicher Glaube. Ich glaube, dass Jesus für uns betet, beim Vater als Fürsprecher. Das ist das Wichtigste und Erste. Aber auch, dass unsere Gebete nicht ungehört bleiben bei dem lebendigen Gott. Dass wir beten für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für Menschen um uns her, für vielleicht in der Familie, wo jemand noch nicht durchgedrungen ist. Und dass Gott diese Gebete hört. Glaube ist nicht aus uns. Aber doch hat Simon dieses Trauen, dass ich diesem Wort trauen kann. Er hat erlebt, wie seine Schwiegermutter geheilt wurde. Er hat erlebt, wie die Kranken und all die, die zu ihm kamen, die Leidenden, das wird erzählen, Lukas 4,40, zu ihm kamen und gesund wurden. Er heilte sie. Dämonen fuhren aus, heißt es da. Und sie schrien, sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er bedrohte sie und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Das muss Petrus gehört haben. Da war er dabei, als Zeuge. Er war bereit, diesem Jesus zu gehorchen, ihn Meister sein zu lassen in seinem Leben. Auch auf dem Gebiet, auf dem eigentlich Simon selbst der Meister war. Das ist hochinteressant. Für uns ein wichtiger Gedanke. Sind wir bereit, Jesus Herr sein zu lassen? Auch und gerade in den Punkten, wo wir denken, das habe ich selbst im Griff. Da brauche ich dich jetzt nicht dafür. Sondern zu sagen, Herr, ich brauche dich in allen Lebenslagen, in allen Punkten bin ich abhängig von dir und von dem, was du schenkst. Petrus lässt ihn Meister sein auf seinem Gebiet. Was sind die Lebensgebiete meines und deines Lebens, in denen wir uns selbst stark, sicher, eigenständig erscheinen? Und sind wir bereit, auch diese Gebiete unseres Lebens Jesus zu überlassen, seinem Wort und seinem Plan zu trauen? Jesu Wort erweist sich hier als wahrhaftig und wirksam. Es heißt dann, und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihr Netz riss. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Schiff, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken drohten. Also ein Schiff hat nicht gereicht, volles Programm, alles was geht. Das ist auch typisch. Halbheiten passen nicht zu einem Leben mit Gott, sondern beide Schiffe müssen ran. Alles muss eingesetzt werden. Da dürfen wir uns schon auch hinterfragen. Ich finde es sehr schön, wenn du so ehrlich am Anfang bist und sagst, ja, so vieles, auch bei mir. Ja, bei mir auch. Manchmal lassen wir gerne ein Schiff im Hafen, gell? Und fahren mal mit einem raus und gucken mal, ob es das lohnt. Ja, ja, so sind wir Menschen. Beide Schiffe müssen ran. Der dritte Punkt, die Furcht des Simon Petrus. Geh von mir hinaus. Als aber Simon Petrus, er wird jetzt explizit genannt, dass man weiß, wer es ist, es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst. Geh von mir hinaus. Wenn man das liest, da denkt man fast, Simon, was sagst du da? Ist doch gerade hereingekommen, kannst ihn doch jetzt nicht wegschicken. Und ich sage, geh. Ist doch genau verkehrt. Ist doch gerade in dein Leben gekommen. Geh von mir hinaus. Simon, seine Gefährten, wohl auch sein Bruder Andreas und hier namentlich auch genannt Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die seine Gefährten waren, spürten die Vollmacht dieses Mannes Jesu. Sie begannen zutiefst zu begreifen, wer er ist, und es ergriff sie Entsetzen, Furcht. Das haben wir oft im Alten Testament. Wo Menschen erkennen, dass sie es tatsächlich mit dem lebendigen Gott zu tun haben, sagen sie, geh von mir hinaus, damit ich nicht sterbe. Da war eine solche Gottesfurcht, dass man wusste, diesem Gott kann ich so, wie ich bin, nicht mehr begegnen. Wisst ihr, wer der Erste war, der das gespürt hat? Adam. Als Gott ihn ruft, Adam, wo bist du? Da sagt er, ich hatte Furcht, ich habe Angst, ich habe mich versteckt vor dir, weil ich erkannte, dass ich nackt bin. Im Grunde genommen ist das tatsächlich auch die Erkenntnis des Simon Petrus an dieser Stelle. Er erkennt, ich bin nackt. Ich bin offenbar vor dir. Du schaust mich an. Du weißt, was mein Herz in sich trägt. Du kennst mich durch und durch. Vor dir nützt kein Versteckspiel. Du weißt schon, wer ich bin, bevor ich dir sag. Du weißt schon, dass ich der Nathanael bin, bevor ich dir meinen Namen nenne. Du weißt, wer ich bin, wer ich Petrus bin. Geh von mir hinaus. Ich bin ein sündiger Mensch. Du durchblickst ja mein ganzes Wesen. Wisst ihr, täuschen wir uns nicht. Jesus wusste von diesem Petrus auch, dass er ihn einmal verleugnen würde. Das wusste er auch. So wie er vom Judas wusste, dass er ihn verraten würde, wo es noch nicht passiert war. Er weiß auch von uns, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft. Er kennt uns. Sie spürten, wie konnten sie es wagen, diesem Herrn so nahe zu sein? Sie hatten weder das Recht dazu, noch waren sie dessen würdig. Im Johannesevangelium, das ist recht interessant, das mal vielleicht kurz zu lesen, da sieht man, wie diese erste Begegnung von Petrus und von Andreas geschildert wird, wie sie Jesus das erste Mal eigentlich erkennen, wer er ist für sie. In Johannes im ersten Kapitel ab Vers 35. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da, also Johannes der Täufer, und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der umherging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Wie schön, wie er ihn vorstellt. Siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder, Simon, also Simon Petrus, und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an, sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein, Fels. Also sehr interessant, sie haben sehr früh erkannt, da ist einer, der ist mehr wie ein Mensch, er ist der Messias, er ist der, den Gott sendet, sein Sohn, der Menschensohn, wie sich Jesus selbst bezeichnet, nach dem Buch der Daniel. Tatsächlich waren sie aber vom Messias gefunden worden. Nicht sie haben ihn gefunden, sondern er sie. Er sagt später nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wird Petrus einmal über diesen Jesus bezeugen, als er fragt, was sagen die Leute, wer ich bin, was aber denkt ihr, wer ich sei? Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus ahnte hier wohl schon, wem er gegenüberstanden ist, er fasste in eine große Furcht. Dieser Jesus durchschaut mich, kennt mich. Ihm kann ich nichts vormachen. In seiner Gegenwart kann ich eigentlich nicht bestehen. Er kennt auch meine Finsternis, meine Verborgenheiten. Die Dinge, die ich lieber dir, Beate, nicht sagen würde und du mir nicht. Das weiß er auch. Das weiß er auch. Geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Ihr Lieben, das ist rechte Gottesfurcht. Ihr Lieben, so schlicht ist rechte Gottesfurcht. Das ist rechte Gottesfurcht. Zu erkennen, ich bin ein sündiger Mensch. Was tut Petrus dabei? Fiel er zu den Knien Jesu nieder und spricht, ich bin ein sündiger Mensch. Er fällt nieder. Er geht auf die Knie. In Philippa heißt es, es werden sich vor ihm einmal alle Knie beugen. Petrus tut das automatisch, seine Knie beugen sich. Er fällt nieder vor diesem Gott. Vor ihm werden sich einmal alle Knie beugen. Auch die, die es heute denken, das habe ich nicht nötig. Aber mag sein, dass du denkst, du bist ein Sünder, dann geht das mit dir heim. Ich bin ein feiner Kerl. Hab das wirklich nicht nötig. Also, dass ich mir also das von euch sagen lasse, sonst schon zweimal nicht. Wenn du denkst, du bist so ein übler Bursche, dann mag sein, aber ich habe noch keinen umgebracht, ich bin kein schlechter Kerl. Es beleidigt mich, wenn du das zu mir sagst. Und jetzt kommt etwas Wunderschönes über all diesem Entsetzen und all ihrer Furcht. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht. So ein gewaltiges Wort. Also eigentlich wird es sich mal lohnen für jeden von uns, der heute jetzt da dabei ist, heute Mittag seine Konkordanz zu nehmen und nur mal im Neuen Testament, nur mal im Neuen Testament und nur mal von Jesus die Stellen herauszusuchen, wo Jesus zum Menschen sagt, fürchte dich nicht. Das ist interessant. Ein interessanter Nachmittag für euch, wenn ihr das macht. Oder vielleicht mal die nächste Woche. Vielleicht auch über die Bibel lesen nächste Woche. Wäre so ein Programm. Jetzt geschieht das Wunderbare, dass ein Mensch immer erleben darf, wo er sich als sündiger Mensch erkennt und auf dem lebendigen Gott als solcher zu erkennen gibt. Da, wo eigentlich kein Raum mehr ist, vor lauter Furcht, vor lauter Sünde, vor lauter Vergehen, vor lauter Unmöglichkeit vor diesem lebendigen Gott, da entsteht ein Raum. Wo eigentlich keine Tür mehr ist, da öffnet sich eine Tür. Da, wo eigentlich keine Hoffnung mehr ist, da öffnet sich der Himmel. Der Raum, der entsteht, ist der Raum der Gnade Gottes. Der Raum der Gnade Gottes. Und eröffnet sich diese Dimension der vergebenden Gnade. Christus selbst wird zum Zufluchtsort, zur Burg, zum Bergungsort für den Sünder. In einem der schönsten Gleichnisse des Neuen Testamentes lesen wir das, du hast es schon angedeutet, Lukas 15, verlorener Sohn. Der verlorene Sohn will zum Vater gehen und sagen, ich bin's nicht mehr wert. Noch bevor er sagen kann, hat der Vater ihn schon im Arm. Das ist der Raum der vergebenden Gnade Gottes. Alttestamentlich haben wir ein gewaltiges, sehr, sehr schönes Wort dazu, das direkt anklingt und das wir eigentlich auch dazu mal kurz betrachten wollen, weil es eins zu eins eigentlich hineinpasst. Es ist zum Volk Israel gesprochen. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob. Es ist interessant, dass da Jakob steht. Passt mal auf im Alten Testament, wo Jakob und wo Israel steht. Jakob war ja der Hinterlistige, der Fersenhalter und Israel der Gottesstreiter. Hier steht Jakob. Und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten, das haben sie ja erlebt. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden und die Flamme wird dich nicht verbrennen, die drei Jünglinge im Feuerofen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich, der Heilige Israels, dein, Elberfelder übersetzt Retter, Luther übersetzt wunderschön, Heiland. Heiland. Nun erfährt Petrus dieses befreiende Wort. Wenn in Jesaja gesprochen wird, dass für Israel als Lösegeld Ägypten gegeben wird, dann dürfen wir neutestamentlich wissen, für uns ist als Lösegeld Jesus selbst ans Kreuz gegangen und hat sein Leben. Ich gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Petrus erfährt dieses befreiende Wort, das bis heute dem Menschen begegnet, der seine Knie beugt und sein Herz offenbart vor Jesus Christus. Dieses Wort, fürchte dich nicht. Mit diesem alles veränderten Ruf darf er aufblicken. Beginnt er frei zu atmen und wird hineingenommen in den Plan Gottes für sein Leben. Der Fischer wird zum Menschenfischer werden, es wird wahr in seinem Leben. Er ist hineingerufen in die Nachfolge des lebendigen Gottes. Und das wünsche ich uns auch, an dem Platz, wo Gott uns gebrauchen möchte. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Ach Herr, welch ein wunderbarer Gott du bist. Du könntest dich von uns abwenden und ganz zu Recht. Du könntest sagen, ich radiere alles aus und mache es viel schöner noch einmal. Aber du willst uns nicht preisgeben. Du, der uns geschaffen hat, willst uns nicht preisgeben, sondern willst Gemeinschaft haben mit uns. Denn das war in deiner Schöpfung dein Ziel. Lasst uns Menschen machen, uns zum Bild, als Gegenüber. Ach Herr, wie schön ist es, dass wir frei mit dir reden dürfen, auch sagen dürfen dort, wo es nicht stimmt, wo wir uns schämen müssen, vor dir und vor Menschen, wo wir hinter dem zurückbleiben, was wir sein sollten, wozu du uns eigentlich gedacht und geschaffen hast, wo wir ein Zerrbild geworden sind dessen, was das Menschenangesicht eigentlich sein sollte, nämlich ein Spiegel, der auf dich hinweist. Ach, lieber Herr, so hab Dank, dass wir kommen dürfen, dass wir alles sagen dürfen, so wie der Petrus. Am Ende auch sagen können, du weißt ja alle Dinge über mich. Aber du weißt doch auch, dass ich dich lieb habe. Du weißt doch auch dieses in meinem tiefsten Herzensgrund, dass ich keinen anderen habe wie dich. Und wenn du nicht wärst, wo soll ich hin? Und so dürfen wir kindlich lieben, kindlich fürchten, die Sünde zu tun. Und wo sie geschehen ist, kindlich bekennen, wieder zum Vater kommen, wieder und wieder, 70-mal. Du wirst nicht müde. Hab Dank dafür, dass dein Blut am Kreuz von Golgatha für uns geflossen ist und reicht zur Vergebung all unserer Schuld. Du hast doppelt bezahlt, es ist nichts, was fehlt. Lieber Herr, so danken wir dir und möchten zu dir sprechen, wie du uns zu beten gelehrt hast als deine Kinder. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, wir singen noch das Lied, wie tief kann ich fallen? 2 Strophen, 499 im Gemeinschaftsliederbuch. Thank you. Jungs, ihr macht das immer sehr schön. Alles gut. Ja, wollen noch uns unter den Segen des lebendigen Gottes stellen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseren Herrn Jesus. Vollende euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören noch auf ein Nachspiel, allen auch an den Telefonen und zu Hause und hier eine gute Woche in Gottes Hand. Auf Wiedersehen.